Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Um die thüringische Landeshauptstadt Erfurt zu besuchen, gibt es den einen oder anderen Grund. Die beeindruckende Altstadt, seit 2023 UNESCO-Weltkulturerbe, die Krämerbrücke, die längste mit Fachwerkhäusern bebaute Brücke Europas. Oder der beeindruckende Dom und der Platz davor, der größte Marktplatz Deutschlands. Und. Wer sich also für die Geschichte und für Baukunst interessiert, dem bietet Erfurt mehr als genug. Wer aber kennt Erfurt als Stadt des Gartenbaus? Bis Mitte des letzten Jahrhunderts gab es hier etwa 100 Gartenbaubetriebe. Erfurter Pflanzen und Samen kaufte man in ganz Europa. Wie es dazu kam und warum ein ganz besonderes Wunderkraut nur hier gedieh, das hat sich Dieter Wulff bei einem Spaziergang durch die Stadt erklären lassen.
Wir sind jetzt hier kurz hinterm Dom. Im sogenannten Brühl. Das Brühl ist ein Bereich in der Stadt, was gärtnerisch genutzt wurde im Mittelalter. Und wir stehen direkt neben dem Bergstrom, ein Flussarm der Gera. Was wir hier sehen, ist eben der Bergstrom, dann gibt es noch den Waldstrom, den Flutgraben, die schmale Gera. Aber alles gehört zur Gera.
Ich habe mich mit Marleen Wiedenstritt zu einem Rundgang durch Erfurt verabredet. Sie ist Landschaftsarchitektin, macht aber auch Stadtführungen. Heute geht es um Erfurt. Gartenbau und ein ganz besonderes Gemüse. Und auch das Wasser, das hier an uns vorbeizieht, spielt dabei eine Rolle, aber dazu später mehr. Erfurt ist auch heute nicht unwichtig, immerhin Landeshauptstadt, aber im Mittelalter war sie mit 20.000 Einwohnern eine der größten Städte im heutigen Deutschland, erklärt Marleen Wiedenstritt.
Also wenn man es vergleicht, Berlin war damals 10-mal kleiner, nur 2.000 Einwohner, 20.000 Einwohner, das war wirklich riesig. Die Großstädte im Mittelalter waren Augsburg, Lübeck, Nürnberg und Köln mit 30.000 Einwohnern die größte Stadt.
Durch Erfurt führten damals zwei wichtige Handelsstraßen, einmal Nord-Süd von der Küste bis nach Venedig und dann Ost-West, die Via Regia von Kiew bis nach Spanien, nach Santiago de Compostela. Erfurt war eine Handelsstadt, eine reiche Handelsstadt, auch weil hier eine besondere Pflanze angebaut wurde, erklärt mir Marleen Wiedenstritt, die Stadt im wahrsten Sinne stinkreich machte.
Ja, und diese Pflanze wurde um Erfurt herum in vielen Dörfern angebaut von den Weidbauern. Die haben gesät und dann haben die im Mai das erste Mal geerntet, haben die dann zu großen Mühlsteinen gebracht. Unter den Mühlsteinen wurden die Blätter zu einem Brei verarbeitet. Und den Blätterbrei haben dann die Frauen und die Kinder der Weidbauern zu Klößen geformt oder Ballen.
Und diese Pflanze, das Weid, die ähnlich aussieht wie Raps mit gelben Blüten, war über Jahrhunderte das wichtigste Färbemittel überhaupt.
Man hat das an Färber verkauft in ganz Europa, denn es gab in Europa nur noch zwei weitere große Weidanbaugebiete, das größte bei Toulouse und dann noch eins in Norditalien. Das heißt, viele Färber, wahrscheinlich aus Nordeuropa, haben ihr Färbemittel aus Erfurt bezogen.
Die getrockneten Pflanzen wurden von den Bauern zuerst in die Stadt gebracht und dann in großen Speichern gelagert, wie der, vor dem wir jetzt gerade stehen, ein großes Gebäude aus dem 16. Jahrhundert.
Und dann kam da eine Flüssigkeit obendrauf und das war ein Gemisch aus Wasser und Urin. Dann kann man sich vorstellen, das ganze gärte da unterm Dach, die Lugen wurden geöffnet. Es ist da ja, ein ganz schöner Geruch entstanden. Deshalb sprach man auch von stinkreichen Weidhändlern, weil die damit stinkreich geworden sind. Es hat ordentlich gestunken, aber ja, hat ihn nicht interessiert. Geld stinkt nicht.
Um das begehrte Färbemittel herzustellen, brauchte es den Ammoniak aus dem Urin, um die nötige Gärung zu erreichen. Und damit das Urin, wenn nötig, auch in Strömen floss, gab es jede Menge Freibier.
Erfurt hatte zwei Sorten von Bier. Das Alltagsbier, was jeden Tag getrunken wurde, was die Kinder getrunken haben, hieß Plempe. Das war so stark wie heute ein Radler, hatte also nicht so viel Alkohol. Und hat man sehr viel Geld für die Plempe ausgegeben, hat man sein Geld verplempert. Und hatte man zu viel Plempe getrunken, war man irgendwann plemplem.
Etwa vom 11. bis ins 17. Jahrhundert brachte so das Weid den Wohlstand nach Erfurt. Doch mit einem Schlag war all das vorbei, als auf dem Schiffsweg das Färbemittel Indigo aus Asien nach Europa kam. Die Stadt musste sich neu erfinden, andere Ideen entwickeln, womit man Geld verdienen konnte. Genau in dieser Zeit betrat Christian Reichardt die Bühne, der 1685 in Erfurt geboren wurde.
Er war eigentlich Ratsmeister, er war studierter Jurist, er war Organist in der Predigerkirche.
Und zusätzlich begann er auf Ländereien in der Stadt, die er geerbt hatte, Gemüse anzubauen.
Und gerade weil er Laie war, war er vielleicht auch ein besserer Beobachter, als wenn man da irgendwie schon betriebsblind ist, wenn man immer das Gleiche macht. Er hat über den Tellerrand geschaut und das hat ihm vielleicht nochmal einen anderen Blick auf die Dinge gegeben.
Gartenbau hatte es natürlich schon immer gegeben, besonders in den Klöstern, die es auch hier in Erfurt seit Jahrhunderten gab. Wie aber, überlegte Christian Reichardt, könnte man die Methoden so verbessern, dass man damit Geld verdienen könnte?
Er war damit wegweisend und er hat verschiedene Fruchtfolgen entwickelt. Er hat den Boden bearbeitet, er hat versucht, die Standortbedingungen so zu optimieren, dass das Gemüse die besten Bedingungen hat.
Kein Wunder bei so viel Gartenbautradition, dass das einzige Gartenbaumuseum Deutschlands hier in Erfurt zu finden ist, auf der Cyriakusburg. Das ehemalige Cyriakuskloster aus dem 12. Jahrhundert wurde dann im 16., 17. Jahrhundert zu einer Festung ausgebaut und beheimatet seit 1961 eben das Gartenbaumuseum und natürlich kommt man auch hier nicht ohne Christian Reichardt aus, meint Ulrike Richter, die Leiterin des Hauses.
Er war so ein Generalist, ähnlich wie, ich sage immer, um den Erfurtern klar zu machen, was er für eine Bedeutung hatte, sondern sagt, also das, was Goethe für Weimar ist, ist eigentlich Reichardt für Erfurt. Er war eben auch, wenn man würde sagen, Netzwerker gewesen, er war Politiker, er war Ökonom.
Und so wie Goethe schrieb eben auch Reichardt, natürlich ganz anders. Aber er schrieb eben, meint Sandra Mühlenbehrend, die Kuratorin des Hauses.
Er hat etwas getan, was die wenigsten Kollegen eigentlich gemacht haben in jener Zeit. Er hat seine Erfahrungen verschriftlicht. Und er hat sich nicht nur an die hartgesottenen Gartenbauer gewendet, sondern eigentlich an alle, die auch einen kleinen Garten haben. Er hat nämlich auch gesagt, wie wehrt man sich gegen Ungeziefer oder wie findet Vorratshaltung statt?
1753 veröffentlichte Christian Reichardt sein sechsbändiges Hauptwerk, den Land- und Gartenschatz. Aber er erfand auch spezielle Gartenwerkzeuge, wie zum Beispiel die sogenannte Stachelwalze, die man sich hier im Museum ansehen kann.
Ja, es ist aus Holz, hat ungefähr eine Breite von 60 Zentimetern und auf diesem Holzrollstück sind eben wirklich Holzstacheln in einem Abstand von 1 bis 2 Zentimetern aufgebracht. Ziemlich robust. Ja, das war ein ganz wichtiges Gerät, weil so Geräte einzuführen, die den Gärtnern die Arbeit erleichterten. Und da war die Stachelwalze eine gute Erfindung, weil bevor man die Saat ausgibt, musste der Boden eben locker sein.
Und das war nur eine von mehreren Werkzeugen, die Christian Reichardt erfand. Und dann hatte er die Idee für einen regelrechten Vertriebskatalog für Gemüsesamen.
Also er hat 94 Sorten vertrieben, gehört sogar die Artischocke dazu, aber auch Radieschen, Gurken, Sellerie, Porree, also die Gemüsesorten, die wir heute auch kennen.
Bis nach Spanien wurden schon damals im 18. Jahrhundert die Erfurter Gemüsesamen verschickt. Und dann gab es noch etwas, noch eine Entwicklung von Christian Reichardt, das absolute Supergemüse, ein Superfood, würde man heute wohl sagen, die Brunnenkresse.
Wenn du Brunnenkressepflanzen irgendwo in ein stehendes Gewässer reinsetzt, geht die in ganz kurzer Zeit kaputt. Sie möchte einfach das fließende Wasser haben.
Erklärt mir Ralf Fischer, der von vielen hier in Erfurt liebevoll Kressepapst genannt wird, der letzte und einzige Brunnenkressegärtner in Deutschland. Die Brunnenkresse ist eine Wildpflanze, die, wenn man sie kennt und darauf achtet, überall am Rande von Bächen zu finden ist, aber im großen Stil angepflanzt und geerntet, das gab es immer nur in Erfurt.
Das sind so viele Inhaltsstoffe da drin, also sehr viele Vitamine. Ja. Das ist einfach ein Wunderkraut. Heute sagt man ja, die Brunnenkresse ist das gesündeste Gemüse auf der ganzen Welt.
Und dann, meint Ralf Fischer, gab es noch einen anderen Vorteil.
Die Erntezeit der Bodenkresse beginnt im September und geht bis zum Ende April, also im Winter durch. Ne? Heute geht mal die Kaufhalle, die kaufen natürlich auch Weihnachten Erdbeeren und Spargel.
Sowas gab es natürlich im 18. Jahrhundert nicht. Im Winter kamen monatelang wenig mehr als Kohl und Kartoffeln auf die Teller. Zusätzlich ein gesundes, frisches Gemüse ernten zu können, war sensationell. Und Erfurt hatte dafür die besten Voraussetzungen, guten Boden und frische Quellen.
Dann ist es aber so, dass diese Wassertemperatur von unseren Quellen, das ist eben auch was Besonderes, ungefähr bei 11 bis 12 Grad Celsius liegt, Sommer wie Winter.
Schon 1630 wurde hier an diesen Quellen Brunnenkresse angebaut, aber erst Christian Reichardt ließ dann sogenannte Klingen anlegen.
Und der Klinger ist ein Wasserlauf, volkstümlich. Ne? Und man hat dann erst nur eine Klinge gemacht. Ja? Dann hat man gesehen, die Quelle, die bringt ja auch noch mehr. Ich kann ja noch mehr Flächen versorgen mit diesem Wasser.
Im 19. und bis Mitte des 20. Jahrhunderts gab es so am Erfurter Stadtrand riesige Anbaugebiete. Geliefert wurde bis nach Berlin. Ralf Fischer ist Brunnenkressegärtner in fünfter Generation, aber jetzt mit über 70 wird die Arbeit für ihn immer schwieriger. Da ist er froh, dass der 22-jährige Max Kaufold, der in der Nachbarschaft aufgewachsen ist, die Tradition fortsetzen will. Er nimmt mich mit, nur ein Katzensprung vom Haus entfernt, zur einzigen Brunnenkresseanlage, die es heute in Deutschland noch gibt.
Hier ist unsere gesamte Wasserfläche, das sind ungefähr 2000 Quadratmeter, mehr oder weniger. Das ist ein Wasserbecken, also ein Wasserlauf, der künstlich eingeebnet bzw. begradigt wurde.
Nur wenn man genau hinsieht, merkt man, dass das Wasser nicht steht, sondern langsam fließt.
Wir haben hier so einen kiesig-sandigen Untergrund und haben hier eine ungefähre Wasserhöhe von 5 bis 8 cm momentan. Und da wächst die Brunnenkresse drin, also so, dass die Pflanze aus dem Wasser rausschaut. Sieht ein bisschen ähnlich aus zu Feldsalat, die Plattform kann man sich so vorstellen.
Über der Wasserfläche liegen Holzbohlen. Darauf kniet Max Kaufold jetzt und schneidet die Kresse mit einem scharfen Messer ab.
Dann mache ich immer so eine kleine Handvoll. Ich sag mal, das sind immer so 6, 7 Triebe, die ich in die Hand nehme. Und dann versuche ich mit dem Messer so vorsichtig wie möglich oberhalb der Wasseroberfläche abzuschneiden.
Nach der Schlacht bei Jena-Auerstedt 1806, wo Napoleon die preußisch-sächsischen Truppen vernichten schlug, kam er dann auch noch nach Erfurt und dabei entdeckte sein Leibarzt die heilsame Wirkung der Brunnenkresse, erzählt mir dann auch Ralf Fischer. Zwei Erfurter Gärtner nahm Napoleon damals mit, um das Wunderkraut auch bei sich wachsen zu lassen.
Und die haben dann in der Nähe von Versailles haben wir dann diese Quellen auch gefunden, ja, und haben dann dort nach dem Vorbild, wie es in Erfurt war, dort Klingen angelegt. Und dort sind die Klingen heute noch so vorhanden, wie sie damals angelegt wurden.
Dort in Frankreich wird Brunnenkresse tatsächlich noch heute basierend auf den Traditionen von Christian Reichardt angebaut. In Erfurt war mit der Kollektivierung der Landwirtschaft in den 1960er Jahren Schluss. Alle Gartenbaubetriebe wurden enteignet, sowie auch der Betrieb der Eltern. Die Wasserwege verfielen erst nach der Wende in den 1990er Jahren. Ralf Fischer hatte was ganz anderes gelernt, begann er aufzuräumen und machte sich auf die Suche nach den alten Gartenbautraditionen der Vorfahren. Entdeckte die Brunnenkresse neu. Leben konnte er nie davon, ein Hobby eben, aber auch eine Faszination für das Erfurt des 18. und 19. Jahrhunderts. Und offensichtlich hatte sich die Qualität nun auch wieder bis nach Berlin rumgesprochen. 2023, erinnert sich Ralf Fischer lachend, kam ein Anruf vom Chefkoch des Bundespräsidialamts.
Und er wurde gefragt, ob wir Brunnenkresse liefern können. Und da habe ich erst gedacht, da veralbert mich. Haben wir uns dann aber geeinigt, dass es alles so sein sollte.
Ob er einige Wochen später 6 Kilo liefern könnte, fragte man. Das frische Gemüse brachten sie dann persönlich nach Berlin. Wofür und für wen hatte ihm niemand erzählt. Das aber klärte sich am nächsten Tag. Der Bundespräsident hatte König Charles zu Besuch. Zum Staatsbankett, so konnte man auf der Homepage des Präsidialamts lesen, gab es für den englischen König eine Vorspeise, garniert mit Erfurter Brunnenkresse.
Dann haben sich alle Radio und die Zeitung und alles. War so ein kleines Fest auf dem Hof hier. Ja. Das hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer.
Eine Reise durch Erfurt und seine Geschichte als Stadt des Gartenbaus war das von Dieter Wulff.